Nach mehr als 3,5 Jahren Untersuchungshaft ist Oliver Bellenhaus, der Kronzeuge im Wirecard-Skandal, gerade erst aus dem Gefängnis entlassen worden und braucht prompt Personenschutz durch die Polizei. Warum? Ermittler gehen davon aus, dass ihm Gefahr über ein russisches Spionagenetzwerk droht, in dem der untergetauchte und weltweit gesuchte frühere Wirecard-Vorstand Jan Masalek eine zentrale Rolle spielen soll. Bellenhaus hatte Masalek bekanntlich schwer belastet, indem er benannte, wie Masalek offenbar die Strippen hinter dem Milliardenbetrug bei Wirecard zog. Ja, und über Jan Masalek und dessen Wirken sickern unterdessen immer weitere Details durch. Der österreichische Manager soll schon 2014, also 6 Jahre vor der Wirecard-Pleite, in engem Kontakt zu russischen Geheimdiensten und Spionen gestanden haben. Nach seiner Flucht im Juni 2020 soll der russische Geheimdienst ihn mit verschiedenen gefälschten Identitäten ausgestattet haben. Unter anderem soll sich Masalek als Priester getarnt haben. Parallel dazu steuert der Münchner Wirecard-Strafprozess auf womöglich wegweisende Wochen zu. Ein Befangenheitsantrag des angeklagten Ex-Vorstandschef Markus Braun wurde abgelehnt. Und der neben Braun und Bellenhaus dritte Angeklagte, der frühere Chefbuchhalter Stefan von Erfer, wird voraussichtlich noch im Frühjahr vor Gericht aussagen. Zuvor wird er sich aber wahrscheinlich hinter verschlossenen Türen mit Staatsanwälten und Richtern zusammensetzen. Was all dies für den Prozess und die weitere Aufklärung in Sachen Wirecard bedeutet, darüber spreche ich mit René Bender und Michael Verfürden aus dem Investigativteam. Sie recherchieren seit nun wirklich schon vielen Jahren rund um den unglaublichsten Kriminalfall der deutschen Wirtschaftsgeschichte und er wird immer unglaublicher. In diesem Podcast sprechen wir alle 2 Wochen über die größten Streitfälle und Kriminalfälle der deutschen Wirtschaft, wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo René, hallo Michael.
Hallo Ina.
Hallo auch von mir.
Ja, Jan Masalek, zurzeit in aller Munde, auf den kommen wir gleich zu sprechen, unter anderem auch, weil wir über Oliver Bellenhaus sprechen werden. Ich hatte es schon in der Anmoderation gesagt, er ist Kronzeuge im Wirecard-Prozess, der war 3,5 Jahre in Untersuchungshaft, ist jetzt aus dem Gefängnis freigekommen und braucht Personenschutz. Erzählt mal.
Ja, so stellt sich das Ganze dar. Er ist am 6. Februar genau aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Und wie wir jetzt erfahren haben, geht der britische Inlandsgeheimdienst MI5 von einer Bedrohung aus für Bellenhaus. Und es soll eben Grund zur Annahme geben, dass ihm Gefahr über ein russisches Spionagenetzwerk droht. Ja, und die britischen Ermittler denken eben, dass der flüchtige Ex-Vorstand Jan Masalek, wie eben schon angeklungen, da eine zentrale Rolle in diesem Spionagering spielen soll. Und ja, die deutschen Behörden, die stufen diesen Hinweis aus London als glaubwürdig ein. Und deshalb bekommt Bellenhaus jetzt Polizeischutz und ist in einer geheimen und von der Polizei gestellten Unterkunft untergebracht und wird eben auch mit Sicherheitsbeamten zum Prozess nach München gebracht. Dicke Limousine fährt dann vor Gericht vor und es geht halt direkt rein, möglichst keinen großen Abstand zu den Türen sollen gelassen werden und dann geht's rein. Am Anfang, kurz nachdem er freigekommen ist, ist er noch mit seinem Anwalt Florian Eder vorgefahren und ja, fragt man sich natürlich, ob er so die wiedergewonnene Freiheit wirklich genießen kann.
Ja, das ist eine gute Frage und ich meine, wie tatsächlich bedrohlich russische Angriffe sein können, sieht man ja nicht zuletzt auch am Fall Nawalny und an anderen. Also wenn die Gefahr tatsächlich da ist, dann ist sie auch wirklich akut wahrscheinlich. Also total irre. Und ich hatte es ja schon gesagt ein paar Mal, es fällt mal wieder der Name Jan Masalek. Wir hatten irgendwie immer gedacht zwischendurch, der ist jetzt in der Versenkung verschwunden. Und nein, er taucht wieder auf und irgendwie, es lässt uns nicht los. Und wie gesagt, es wird immer verrückter. Also lass uns mal über Jan Masaleks mutmaßliches Spionagenetzwerk sprechen. Welche Rolle spielt er da?
wir haben vorhin einmal gesagt, Spionagering, ne? Wenn das stimmt, was die britischen Ermittler herausgefunden haben wollen, dann muss man sich das eigentlich wahrscheinlich nicht als Ring vorstellen, sondern eher als eine ganz, ganz spitz zulaufende Pyramide. Und ganz oben steht dann eben der Kreml, also der russische Staat. Und direkt darunter, das sagen zumindest die Ermittler, dann Jan Marsalek. Ja, der soll wirklich als so eine Art Agentenführer, ich glaube, das Wort, das die Ermittler benutzen, ist Vermittler zwischen dem russischen Staat und diesem mutmaßlichen Spion. Er soll sozusagen diese Vermittlerfunktion, eine Art Scharnier gewesen sein. Und unter ihm dann sozusagen auf der nächsten Stufe der Pyramide steht dann eben ein Mann, der heißt Orlin Russev. Können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Der soll sozusagen Marsaleks direkter Kontakt in UK, in Großbritannien gewesen sein und hat dann die Aufträge, die er von Marsalek erhalten haben soll, wieder weitergereicht an vier oder inzwischen ganz vor kurzem wurde jetzt noch tatsächlich ein weiterer mutmaßlicher Spion festgenommen, also insgesamt fünf sozusagen auf der untersten Stufe, die dann die Aufträge weitergereicht bekommen haben sollen.
Okay. Wir hatten ja auch in einer anderen Folge schon mal darüber berichtet, dass, und ihr habt es auch schon mal gesagt, dass da tatsächlich ja auch Spione, mutmaßliche Spione festgenommen worden sind. Wann war das genau und wer war das?
Ja, das ist schon eine ganze Zeit her, ungefähr ein Jahr, mehr sogar noch, im Februar 2023, wurden fünf bulgarische Staatsbürger festgenommen, die eben für Russland spioniert haben sollen und auch Operationen geplant und durchgeführt haben sollen. Und die britischen Ermittler, die haben sich unter anderem auf Unterlagen berufen zu Finanzströmen, Chatprotokolle von verschiedenen Kommunikationsdiensten wie Telegram oder WeChat und eben auch auf Zeugenaussagen. Mhm. Unter anderem von Personen, die von diesen mutmaßlichen Spionen überwacht worden sein sollen. Mhm. Und wir können ja auch mal reinhören, was die britischen Behörden damals bekannt gegeben haben.
Die Beweise zeigen, dass die fünf Verdächtigen alle Teil eines organisierten Netzes von im Vereinigten Königreich ansässigen bulgarischen Staatsangehörigen waren, die im Auftrag des russischen Staates Überwachungsmaßnahmen und andere Informationsbeschaffungsmaßnahmen gegen mehrere Personen oder Orte durchführten. Der Zweck dieser Aktivitäten bestand offenbar darin, den russischen Staat bei der Durchführung feindlicher Aktionen gegen bestimmte Ziele zu unterstützen. Die Beweise zeigen, dass die Quelle des Auftrags ein Mann namens Jan Marsalek war.
Jan Marsalek.
Ja, und genau, wenn du fragst sozusagen, wer waren die eigentlich? Ne? Also man kann wirklich sagen, die haben jahrelang in Großbritannien gelebt als ganz normale Bürger. Die hatten da Identitäten als sozusagen ja, Zivilisten. Es gab zum Beispiel eine Inhaberin eines Beauty-Salons, die hat auch Preise abgeräumt für ihre Arbeit. Da kann man heute noch hingehen und irgendwie bei Google diesen Beauty-Salon suchen und sich die Rezension durchlesen, was die für tolle Arbeit vollbracht haben soll. Es gibt einen Fahrer, der irgendwie für ein Krankenhaus rumgefahren ist, eine Laborassistenz, aber auch einen ehemaligen Kampfsportler mit dem Spitznamen der Zerstörer. Und genau, die haben halt jahrelang in Großbritannien gelebt, niemand hat was geahnt ja, und haben nebenher eben für Jan Marsalek und sozusagen den russischen Staat operiert.
Mhm. Ich muss sagen, das klingt alles nach einer Netflix-Serie über Spione, die in den USA allerdings gelebt haben. Und das, ich glaube, ist es ja auch wie immer das, was es für uns alle auf der einen Seite greifbarer und auf der anderen Seite immer noch schwerer vorstellbar ist, weil es dann halt eben so nach Fiktion klingt. Was ich aber ganz interessant finde, ist, dass ihr eine von den angeblich direkten Kontaktpersonen von Jan Marsalek auch schon kennt.
Genau, ich habe es gerade schon kurz angedeutet, den Orlin Russev, der sozusagen die direkte Kontaktperson von Marsalek gewesen sein soll aus diesem Spionagering. Der taucht tatsächlich in Unterlagen auf, die uns vorliegen. Also wir haben ja schon oft darüber gesprochen, wenn man zu einem Thema recherchiert, dann sammelt man ganz viel Zeug an. Daten, Dokumente. Und im Fall Wirecard haben wir eben auch Zugriff auf diverse Postfächer von ehemaligen Wirecard-Managern, unter anderem auf die Postfächer von Jan Marsalek für einen gewissen Zeitraum. Und in diesen Postfächern, wenn man da jetzt nach Russev sucht, dann findet man tatsächlich Mails, die früheste, glaube ich, aus dem Jahr 2015, aus der man auch herauslesen kann, die kannten sich da schon, ne? Also mindestens seit 2015, wahrscheinlich auch schon eher. Und ich glaube, wenn man das vor ein paar Monaten gelesen hätte, dann wäre einem das sehr kryptisch vorgekommen. Da geht es irgendwie um Smartphones mit, Zitat, ziemlich exotischen Funktionen und irgendwelche besonderen Telekommunikationsprotokolle. Heute kann man sich sehr guten Reim darauf machen, wenn man jetzt Experten danach fragt, was hat es eigentlich damit auf sich? Die erklären einem dann, dass diese Protokolle zum Beispiel ein Werkzeug sein können, um Dritte abhören zu können. Also tatsächlich ging es damals in diesen Mailwechseln 2015 auch schon um Überwachung, Spionage, wer auch immer da das Ziel dann am Ende gewesen sein soll. Und heute wissen wir sozusagen aus UK, dass dieser Rusev dann nach der Flucht von Marsalek das operative Zentrum gestellt haben soll für diesen Spionagering. Ja, also der hat gelebt in einem Ort in der Nähe von London, Great Yarmouth. Und das ist ja so 200 Kilometer östlich von London und soll da in so einer Art Gästehaus quasi den Ort zur Verfügung gestellt haben, wo die sich dann eben ausgetauscht haben, wo die ihre Aktionen geplant haben und auch ihre Ausrüstung. Also die Ermittler haben da später Spionage Gegenstände, technische Ausrüstung, gefälschte Dokumente und alles Mögliche gefunden. Mhm.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Wenn wir jetzt darüber sprechen, warum Sie diesen ganzen Aufwand betrieben haben, was wollten die denn? Was für Aktionen haben Sie denn geplant?
Ja, das oberste Ziel dieses Spionagerings soll es gewesen sein, den russischen Staat bei der Durchführung feindlicher Aktionen gegen bestimmte Ziele zu unterstützen. Das haben wir eben schon gehört. Ja, und das umfasst halt ein breites Repertoire an Tätigkeiten. Einfache Informationsbeschaffung über Zielpersonen und aber auch Orte. Und eine etwas konkretere Sache ist auch rausgekommen. Im Visier von Moskau soll unter anderem ein NATO-Standort in Deutschland gestanden haben und aber auch die kasachische Botschaft in London. Und ansonsten soll es eben um etwaige Entführungen gegangen sein von Personen und auch um mögliche Attentate. Und ja, da geht man jetzt ganz offensichtlich davon aus, dass vielleicht auch Bellenhausen Ziel gewesen sein könnte. Aber ob da jetzt was Konkretes vorliegt, also zum Beispiel eine Chatnachricht, womöglich drinsteht, bring den mal zum Schweigen, das wissen wir alles nicht. Mhm. Was man aber auch noch sagen kann, die Behörden haben bei diesen Bulgaren eben jede Menge Spionageausrüstung gefunden. Also technische Ausstattung, gefälschte Pässe, kommen wir später auch noch zu, unter anderem auch falsche Presseausweise, Kleidung mit Aufschriften der US-Fernsehsender Discovery Channel und National Geographic. Ja, kann man daraus schließen. Die wollten sich dann womöglich auch als Journalisten ausgeben.
Hm. Aber noch mal ganz kurz zu dem sozusagen einem möglichen Auftrag, wo Bellenhaus das Ziel gewesen sein könnte. Das ist natürlich also rein spekulativ, aber es ist halt eine wichtige Frage, weil auch jetzt für diesen Podcast, den man jetzt im Hinterkopf behalten kann, wenn wir weitersprechen, natürlich stellt sich die Frage, wer und möglicherweise auch wer im Wirecard-Kontext ist jetzt noch möglicherweise eine Gefahr ausgesetzt.
Definitiv. Ja? Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Weil, also wenn es tatsächlich Gründe gibt, Menschen zum Schweigen bringen zu wollen, dann wird es vielleicht nicht nur der eine sein, sondern da wird es wahrscheinlich auch noch andere geben, die ja im Zweifelsfall auch was zum Gerichtsprozess beitragen können.
Und die vielleicht noch gar nicht so viel gesagt haben. Ich meine, Bellenhaus hat ja vieles schon zum Besten gegeben. Das ist in der Welt, das kann man auch nicht mehr zurücknehmen. Aber vielleicht gibt es ja andere Leute, die noch nichts oder weniger gesagt haben, aber noch was sagen könnten.
So ist es. Und es ist ja auch tatsächlich, auch die Kollegen des Spiegels haben eine wirklich umfangreiche und gute Recherche zum Thema Jan Marsalek vor kurzem veröffentlicht. Also muss man auch einfach mal sagen, das war wirklich also großartige Recherche, da steckt wahnsinnig viel drin. Da darf man auch den Kollegen einmal zu gratulieren. Und auch da werden Personen genannt, die sich selbst gegenüber den Behörden nicht komplett äußern, aus nicht weiter genannten Gründen. Ich finde das ganz interessant, dass die sich offensichtlich als Journalisten ausgeben wollten, denn wir als Journalistinnen und Journalisten haben eben natürlich halt auch Zugänge, die andere nicht haben. Das heißt, wir kommen im Zweifelsfall auch durch Hintertüren rein, wir haben Presseausweise und so weiter. Um jetzt nochmal zu Masalek zu kommen und seinen Verbindung nach Russland. Michael, du hattest schon gesagt, der stand in dieser Pyramide wirklich weit oben. Vielleicht erzählen wir nochmal ein bisschen, welche Bindung er nach Russland hatte.
Also ich glaube, man muss da einmal ein bisschen weiter ausholen, ne? Und das vielleicht auch einmal kurz von Russland sozusagen loslösen und allgemein diese ganze Geheimdienstkiste und so. Es war schon bevor Wirecard überhaupt zusammengebrochen ist, war das schon immer so, dass die Leute gesagt haben, der Jan, der hat ein Faible dafür. Ne? Es gibt da auch so eine Familiengeschichte, sein Opa war irgendwie im NS-Widerstand und der Spiegel hat jetzt auch abgedruckt, dieses Kinderfoto, wo irgendwie im Trenchcoat mit dem Schlapphut und so. Und alle sind immer davon ausgegangen, das war so eine Art Fable einfach. Und vielleicht sogar, auch das haben wir öfters gehört, so ein bisschen Wichtigtuerei. Ne, wenn er sich super, er zum Beispiel, er stand halt total auf abhörsichere Handys. Ne, ich habe vorhin von seinem Postfach erzählt, da gibt es nicht nur die Mails von dem Russef, über die ich vorhin gesprochen habe, da gibt es auch noch andere Leute, wo es dann darum geht, hey, ich habe ein super cooles, abhörsicheres Handy und so, hast du nicht Interesse daran? Und wir haben ja auch öfter schon mal über seine private Villa gesprochen, ne, in der Münchner Prinzregentenstraße, auch über die Leute, die da so ein- und ausgingen. Da gab's
gegenüber des russischen Generalkonsulats, muss man natürlich dazu sagen.
Genau, du sagst es. Der war eine Person, der damals zu Gast war, aber auch ein libyscher ehemaliger Geheimdienstchef, ein ehemaliger österreichischer Agent, der ihm dann am Ende auch bei der Flucht geholfen haben soll. Und mit solchen Leuten hat er sich da eben umgeben. Und ja, man konnte da sicherlich irgendwie schon früh was ahnen, aber viele haben es dann so ein bisschen als Spinnerei, Prahlerei, Angeberei abgetan. Und genau, und jetzt kommen wir vielleicht zu Russland sozusagen. Es gibt es jetzt auch, nach dem Zusammenbruch ist ja recht schnell bekannt geworden, wie oft er überhaupt da war. Dass er irgendwie bis zu 60 Mal im Jahr nach Russland geflogen ist mit verschiedenen Pässen, wer neben diesem Konsul, den du gerade angesprochen hast, noch so zu seinen Kontakten gehörte. Unter anderem, und jetzt kommen wir gleich auch zur Spiegelrecherche, der Stanislav Petlinski, über den wir auch schon mal geschrieben haben in der Vergangenheit. Wir haben vor einigen Jahren mal einen großen Fundus an privaten Fotos von Masalek und seiner Crew sozusagen zugespielt bekommen, diese Fotos. Da war ein paar davon haben wir am Ende abgedruckt, kann sich jeder heute noch angucken auf handelsblatt.com. Ich glaube, wir haben sie damals genannt Tuk-Tuk und Trüffel, das Luxusleben des Jan Masalek. Und auf diesen Bildern konnte man eben auch den Petlinski sehen. Petlinski ist eine interessante Figur, weil er eben zumindest sehr, sehr starke Verbindungen zu russischen Geheimdiensten gehabt haben soll. Er wird von vielen als so eine Art verlängerter Arm der Dienste beschrieben. Und plötzlich hatten wir dann damals eben diese Fotos, die Masalek im Münchner Nobelrestaurant Tantris zeigen. Ja, da sitzen Masalek und Stanislav Petlinski nebeneinander vor einem Kuchen, wo irgendwie der rote Stern drauf in Zuckerguss gegossen wurde. Es gibt auch ein anderes Bild, da sitzen sie an einer langen Tafel draußen im Freien und da sitzen eben auch von diesen Leuten, die ich gerade erwähnt habe, die in der Villa ein- und ausgegangen, die sitzen da teilweise mit am Tisch. Petlinski, Masalek, Leute, die mit Wirecard Geschäfte gemacht haben. Und wenn wir über diese Spiegelrecherche, die wirklich, also tolles Stück von den Kollegen, kann ich dir nur beipflichten. Ich finde, meine Lieblingsstelle sozusagen in dem Stück ist die, in der die Kollegen sozusagen nach Dubai reisen, weil sie gehört haben, hey, wenn man den Petlinski mal treffen möchte, dann muss man in Dubai auf dieses Gebäude, auf die Dachterrasse sich setzen und einfach warten. Und das tun sie dann auch. Und dann hat der Petlinski einen großen Auftritt, umgeben von jungen Frauen und Männern mit breiten Schultern.
Sehr jungen Frauen. Ich möchte kurz ein Zitat aus der Spiegel, ganz kurz an der Stelle, das war, glaube ich, nicht nur eine Recherche nur vom Spiegel, sondern auch vom ZDF und vom Standard. Die möchten wir natürlich an der Stelle nicht unterschlagen. Aber Zitat aus der Geschichte ist sehr jungen Frauen.
Genau, und die fragen den dann nach Masalek und er lässt sich dann tatsächlich auch in ein Gespräch verwickeln, ist wahrscheinlich auch nicht seine Art, dann irgendwie die Flucht zu ergreifen. Und das ist einfach eine tolle Stelle. Er erzählt dann unter anderem, wie er mit Masalek in Palmyra war.
Genau, und das Spiegelstück geht eben los, wann diese Kontakte eben begonnen haben und offensichtlich, also was man nachweisen kann, ist, dass es schon bei 2014 begonnen hat. schöne Yacht, die in Nizza im Hafen liegt und eine Geburtstagsfeier und also ja auch klischeebeladen, wie eben die muskelbepackten Männer am Hotelpool und die sehr jungen Frauen. Und auch hier spielt dann eine Frau eine Rolle, die offenbar den Kontakt hergestellt hat.
Die hat auch einen Namen, die wird auch benannt.
Die wird benannt. Das ist die Natalia Slobina. Also Erotikmodel, die unter anderem in so einem Billig-Horrorfilm von 1996 eine Attentäterin spielt, die übrigens ihre Opfer mit Nervengift ausgeschaltet hat.
Mhm.
Also
wer
quasi
macht das noch?
So ein bisschen wie im echten Leben.
Ja.
Und naja, manchmal vermutet jedenfalls, dass sie gezielt auch als sogenannte Honigfalle auf Masalek angesetzt worden ist. Auf jeden Fall, da sind dann diese Kontakte zu Petlinski entstanden und man sieht Masalek und Natalia Slobina auch später noch gemeinsam auf Fotos in einem Kampfjet MiG-29. Und
man muss vielleicht an der Stelle, kann man ja auch mal machen, sozusagen eingestehen. Auch wir kennen, haben diese Bilder schon sehr, sehr lange sozusagen auf den Festplatten und kannten auch die Dame, hatten aber nie sozusagen die Hilfe, die der Spiegel da aus Russland bekommen hat und konnten sie sozusagen nicht als Frau mit Verbindung zum Geheimdienst identifizieren.
Mhm.
Also auch da nochmal großen Respekt. Das ist natürlich nicht so einfach von hier aus als deutsche Journalisten.
An solche Informationen zu kommen, so ist es.
Genau, ja. Und dann werden eben noch weitere Details, hochinteressante Details erzählt zu Dingen, die an sich schon bekannt waren. Eben diese Reisen ins syrische Kriegsgebiet nach Palmyra.
Mhm.
Das wird dann ausgebreitet und wird auch erstmals, glaube ich, bestätigt. Und Petlinski erzählt dann auch davon, dass Masalek eben besessen auch von dieser Spionagewelt ist. Und also er kommt halt wirklich als das rüber, was er offensichtlich auch ist, als Adrenalin-Junkie und jemand, der ja Grenzen überschreitet.
Ich finde, am schönsten ist dann die Stelle, wo er sagt sozusagen, er hätte sich sofort in Masalek verliebt.
Ja.
Weil der Masalek, der würde immer so groß denken.
Mhm,
also
ja.
Zitiert der Spiegel ihn. Ne?
Ja.
Selbst Bundeskanzler wäre ihm wahrscheinlich zu klein. Er würde dann sehen, dass er vielleicht Europa, Russland und Asien verbündet gegen die Amerikaner.
Mhm. Mhm. Ja, über die Stelle bin ich auch gestolpert. Was nicht thematisiert wird und was ich mich gefragt habe, wenn Jan Masalek diese Berichterstattung lesen sollte, ob es ihm gefallen wird, dass diese Dame ein Honeytrap ist, auf die er reingefallen ist. Weil also jemand, so wie er beschrieben wird, vom Format eines Jan Masalek, dass der auf einen Honeytrap der russischen Regierung reinfällt, ich glaube, das könnte ihm nicht gefallen.
Ja.
Unabhängig davon, ob es eine schöne Zeit
er
war.
Er weiß, ob es ihm nicht bewusst war. Ich meine, blöd ist er ja nicht.
Ja. Vielleicht ist reinfallen das falsche Wort auch an der Stelle, ne?
Vielleicht hat er das gesucht. Also wenn man seine Affinität zu den Geheimdiensten nimmt und das, was Petlinski dann später gesagt hat, er sei besessen davon. Ja, vielleicht hat er es auch darauf angelegt. Das weiß man alles nicht.
Ja, wir werden ihn fragen, wenn wir irgendwann die Möglichkeit dazu haben. Was ich an der Stelle gerne nochmal betonen würde, was ja wichtig ist. Also wir reden jetzt über diesen Spionagefall mit schön Frauen, die als Honeytrap agieren. Wir reden über gefakte Journalistenkleidung. Wir reden über Gästehäuser irgendwo im Norden von Großbritannien, wo sich russische Geheimdienste treffen oder Spione treffen, um irgendwie Attentate zu planen. Worüber wir auch drüber reden, ist, dass dieser Mensch nach wie vor Vorstand eines damals sehr gefeierten DAX-Konzerns war.
Ja. Und wir haben noch gar nicht über den Priester gesprochen.
Okay, den müssen wir natürlich auf jeden Fall auch sprechen. Auch ein spannendes Foto dazu.
Auch ein spannendes Ding aus dieser Berichterstattung. Masalek soll dann nach der Flucht die Tarnidentität eines russisch-orthodoxen Priesters angenommen haben mit Namen Konstantin Bayasov. Der soll halt Masalek schlicht ähnlich sehen. So, und dann seinen Pass ab 2020 im September nicht mehr genutzt haben. Dokument soll dann geändert worden sein auf Geheiß der Geheimdienste und dann sei da Masalek eben drauf abgebildet worden. Aber du hast natürlich recht, der Mann war, also Masalek, jetzt nicht der Priester, Vorstand eines DAX-Konzerns. Und all das, was wir bis jetzt gehört haben, hat halt recht wenig damit zu tun, was sonst so ein Vorstand eines DAX-Konzerns macht und wo er auch seine Zeit drauf aufwenden sollte. Viele wussten ja auch bei Wirecard immer nicht so richtig, ja, was macht der denn eigentlich? Ja, der Jan ist wieder irgendwie in der Weltgeschichte unterwegs.
Ja, definitiv. Und ich meine, und das war ja vorher auch so. Und auch jetzt ist wieder der Fall, also ihr hattet es schon gesagt, der Hinweis wegen Bellenhaus, der kam aus Großbritannien. Jetzt ist das natürlich ein bisschen das deutsche Dilemma, dass irgendwie Hinweise häufig von externen, also internationalen Behörden kommen. In diesem Fall auch, muss man sagen, hatten die deutschen Behörden das offenbar nicht so auf dem Schirm, oder, Michael?
Ja, also Wirecard, sozusagen der Fall Wirecard ist ja auch immer der Fall oder hängt mit dem Versagen ganz vieler unterschiedlicher Instanzen an. Das fängt dann irgendwie bei der Presse, kann man auch mal selbstkritisch sagen, an und geht dann über die, weiß ich, Aufsichtsräte, haben wir schon oft drüber gesprochen, Wirtschaftsprüfer, ne, und endet dann eben bei den Behörden. Und natürlich muss man sich die Frage stellen, warum, und so stellen sie es dar, ja, egal ob wir jetzt über die Staatsanwaltschaft oder auch den BND sprechen, die wollen den nicht auf dem Schirm gehabt haben. Und beim BND, unserem Geheimdienst, muss man halt sagen, also entweder sie lügen an der Stelle oder sie haben ihren Job schlecht gemacht. Weil wenn ein DAX-Vorstand, das ist nicht normal, was der alles gemacht hat und mit wem der sich umgeben hat, das muss auffallen und ist ja auch anderen aufgefallen. Und trotzdem haben sie es irgendwie nie sozusagen, wenn sie denn die Wahrheit sagen, für nötig gehalten, dem mal wirklich nachzugehen. Ja, und auch bei der Staatsanwaltschaft, da ist es so, also wir fragen uns heute immer noch, warum am 19. Juni 2020, nachdem schon klar war, dass es sozusagen in Masaleks Geschäfts- und Verantwortlichkeitsbereich, da hat schon viel Berichterstattung stattgefunden und da an dem Tag war klar, sozusagen in Masaleks Bereich muss es einen Betrug gegeben haben und trotzdem gab es an diesem Tag keinen Haftbefehl. Der ist ja sozusagen, wir sprechen immer von Flucht und das trifft es ja auch, aber man muss auch sagen, am 19., der durfte da weg.
Mhm. Ne?
Es gab dann diese Legende, er hat ja selber gesagt, er fliegt jetzt auf die Philippinen, um diese verschwundenen 1,9 Milliarden zu suchen und so. Hat er nie getan. Ne, da gab es dann ja auch noch die Geschichte, dass man da falsche Fährten gelegt hat und Dokumente irgendwie bei der Einreise gefaked worden und sind und so. Er ist dann ja stattdessen woanders hin. Aber der Punkt sozusagen ist, der durfte ausreisen. Der Haftbefehl, der kam erst 3 Tage später, am 22. Da war er schon längst über alle Berge.
Und Markus Braun, der hat sich ja dann gestellt damals, an den 3 Tage später. Theoretisch wäre er auch weg gewesen. Mhm. Also er war in Österreich, ist dann damals mit seinem Anwalt, der nach Deutschland gereist, hat sich gestellt, ist dann nach 24 Stunden wieder freigekommen und wurde dann eben, nachdem Bellenhaus dann seine Aussagen getätigt hat, 4 Wochen später wieder verhaftet. Das nur nochmal als Rückblick. Und den Rest der Geschichte kennen wir. Seitdem sitzt er halt in Haft.
Mhm. Während dieses Prozess, auch da gibt es eine eigene Folge zu, hatten wir damals ad hoc aufgenommen, als er aufgetaucht ist, tauchte ein Brief auf von Jan Masalek. Das weiß ich noch ganz genau, das hat mich total verwundert, ich glaube so wie alle anderen auch. Und Jan Masalek hat damals bestritten, irgendwas mit einem Milliardenbetrug zu tun haben und im Gegenzug den Kronzeugen Bellenhaus schwer belastet. Wollen wir da nochmal kurz reinhören?
Herr Masalek möchte in diesem Zusammenhang festhalten, dass er zu keinem Zeitpunkt Herrn Bellenhaus erlaubt hat, Firmen- oder Kundengelder zu seinen Gunsten unrechtmäßig einzubehalten oder eine entsprechende stillschweigende Duldung hierzu Herrn Bellenhaus suggeriert hat. In der Annahme, dass das Beiseiteschaffen eines Millionenbetrages nicht auffiel, konnte er aufgrund entsprechender Kontozugangsdaten, die er sich besorgt hatte, erfolgreich entsprechende Überweisungen vornehmen. Herr Masalek hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass Herr Bellenhaus sich über die Jahre hinweg weitere Zugangsmöglichkeiten zu weiteren Kundenkonten verschafft hat und weitere Gelder zu eigenen Gunsten beiseite geschafft hat.
Also nach wie vor muss man sagen, also dieser Brief hinterlässt vor allen Dingen mehr Fragen als Antworten. Nach wie vor ist zumindest mir völlig unklar, was es mit diesem Brief auf sich hat oder warum er den geschickt hat.
Eigentlich allen.
Eigentlich allen. Und also jetzt nochmal sozusagen im Lichte dieser neuen Enthüllungen von den Kollegen und ja auch unserer eigenen Recherche nochmal umso mehr. Ne? Also dieser Kontrast irgendwie zwischen diesem angeblichen Agentenführer Masalek, der irgendwo auf der Welt in seinem Versteck sitzt und Geopolitik betreibt und Entführungen und sowas in Auftrag gibt mit ganz großen Zielen, dass der so völlig ohne Not diesen Brief verfasst haben soll, der ja auch am Ende ein schwaches Dokument war, wie sich, glaube ich, eigentlich fast alle einig sind, die sich irgendwie mal damit auseinandersetzen.
Das passt nicht. Also,
das ist schräg.
Ne, also er kommt daher wie so ein Unschuldslamm, wenn man so will, der sagt, naja, ich habe es Herrn Bellenhaus nicht gestattet und übrigens dieses Geschäft gab's. Und dann kommt da aber nicht wirklich viel, bleibt auch im Wagen. Und dann fragt man sich natürlich auf der anderen Seite, wenn er doch nichts gemacht hat, warum ist er dann geflohen? Mhm. Ja, also die Spekulationen, die schießen da ins Kraut. Wir können auch nur mutmaßen. Und also manch einer denkt, das sieht ja aus wie bestellt, dieser Brief. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn der bestellt ist, also von wem? Aus dem Lager oder Umkreis von Braun oder irgendjemandem, der Herrn Braun was Gutes tun will? Das hat ja dann sichtbar nicht geklappt und im Endeffekt entlastet es den ja auch nicht wirklich, weil die Theorie von Braun ist ja, dass eine Bande um Masalek und Bellenhaus den Konzern hinter seinem Rücken ausgeplündert hat. Und wenn er jetzt sagt, naja, ich war's aber nicht, also vielleicht hat es auch das Gericht verunsichert, dass man sagt, okay, die fragen sich das ja auch, was steckt dahinter?
Mhm. Genau, und wem nutzt das?
Wem nutzt das? Und das Gericht vielleicht auch überlegt, aha, da ist doch eine Bande am Werke, die irgendwie noch immer noch funktioniert oder wo die Verbindungen noch passen. Also wir werden das Rätsel um diesen Brief an dieser Stelle auch nicht lösen. Es ist völlig abstrus und vielleicht hat Masalek sich auch einfach nur einen Spaß gemacht. Er hat gesagt, jetzt sorge ich da mal richtig für Bewegung. Also bei dem muss man halt alles denken. Ne? Wenn man hört, Adrenalin-Junkie, der Grenzen überschreitet. Wir wissen es kurzum nicht, was dahinter steckt.
Ja. Und recherchieren in Sachen Wirecard heißt ja immer auch schon, sich mit vielen falschen Fährten auseinandersetzen. Ne? Das ist seit jeher so. Man muss sich einfach, da sind so viele Leute involviert. Und teilweise, auch wir haben mit denen ständig zu tun. Es gibt Leute, die was von jemandem gehört haben wollen, der was von jemandem gehört hat, der was von jemandem gehört hat. Und dann ist so ein bisschen stille Postprinzip. Und du musst halt davon ausgehen, dass die Sachen, die irgendwie bei dir ankommen, von vornherein gar nicht mehr stimmen. Es gibt Wichtigtuer, die sich bei uns melden. Und es gibt auch sozusagen Leute, die nicht das aus einer Wichtigtuerei heraus machen, sondern die wirklich glauben, sie haben jetzt Jan Masalek gefunden. Auch wir haben regelmäßig Hinweise bekommen. Ne? Es gab ein Dossier, da stand drin irgendwie Masalek. Da war jemand wirklich felsenfest, der hat 8 Seiten oder so zusammengeschrieben. Der war felsenfest überzeugt, der hat ihn gefunden, irgendwie auf einer thailändischen Insel. So. Es gibt Leute, die uns angebliche Nummern von Masalek schicken. Es gibt immer wieder auch Berichterstattung kürzlich. Auch das interessant sozusagen nochmal vor dem Hintergrund des Briefes, weil das alles so in so einem zeitlich engem Rahmen jetzt auch gekommen ist, was schon fast auffällig ist. Und ich kann das verstehen, wenn Leute da von so einer Art konzertierten Aktion ausgehen. Wir haben den Brief, wir haben plötzlich Berichterstattung in US-Medien, wo irgendwelche ominösen Sicherheitskreise zitiert werden, die ganz sicher sind, Masalek ist nicht Russland, der ist in Dubai. Bei uns melden sich Leute, die wir gucken uns immer alles an, aber wir sind uns heute auch sicher, dass wir auch oft sozusagen auf falsche Fährten angesetzt werden und manchmal eben auch gezielt, weil, sorry, noch ganz kurz sozusagen zu den involvierten Parteien. Natürlich gibt es auch ganz viele Leute, die wirklich harte Interessen haben und davon gibt es viele unterschiedliche in diesem Fall.
Mhm. Und diese harten Interessen, die sind natürlich unterschiedlich gelagert. Wir wissen, also es gibt natürlich klagende Parteien gegen Wirecard zum Beispiel. Klar, die haben natürlich ein besonderes Interesse. Es gibt Personen, die so viel Geld verloren haben, dass sie wollen, dass da jemand für verurteilt wird. Aber es gibt eben halt auch mutmaßliche russische Interessen dahinter, oder?
Absolut. Man muss, glaube ich, in alle Richtungen denken. Und das, was Michael schon gesagt hat, das ist dann an solchen Stellen oftmals schwer, Dinge auch zu verifizieren. Eben wenn es dann auch im Wagen bleibt oder man Dinge anrecherchiert und dann Quellen plötzlich wieder versanden oder man fragt nach und dann kommt nichts mehr. Was wir auf jeden Fall gelernt haben in diesem Fall ist halt, eigentlich nichts zu irre und zu wirr, um nicht zu sagen, da gehen wir dran. Während man das in anderen Fällen manchmal hat, man schätzt das ja ab und dann kommt was und man denkt sich, okay, da ist jemand, das kannst du nicht für voll nehmen und man gibt es dann vielleicht wieder dran. Das macht man hier dann vielleicht irgendwann auch, aber erst sehr, sehr viele Umdrehungen später.
Mhm. Ja, und ich meine, du hast nach den russischen Interessen gezielt gefragt, ne? Das ist, natürlich haben die ein Interesse. Und ich meine, wir sind uns heute, ich kann nicht sicher sagen, wo er heute ist. Ne? Wenn ich es könnte, hätten wir eine mega Geschichte. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass er zumindest zwischenzeitlich in Russland war. Aber ich erinnere mich da auch noch an auch recht sozusagen aggressive Statements von, ich weiß nicht mehr, ob es die Sprecherin des Außenministeriums oder was war, das auf Twitter.
Man hätte keine Erkenntnisse, dass er sich in Russland aufhält.
Ja, und noch mehr, da hieß es doch auch irgendwie, Deutschland solle jetzt auch aufhören damit. Ja, das sei nicht ist jetzt, das haben die natürlich nicht gesagt, aber so nach dem Motto, das ist nicht cool, was ihr da macht, dass ihr das ständig mit Russland in die Verbindung bringt. Das war die Message. Mhm.
Und dann tauchen Bilder auf, die ihn angeblich in der Moskauer Innenstadt zeigen, vor einem Restaurant besucht. Und,
Ja, die erinnere ich mich noch.
Genau,
ja.
Wir versuchen sowas natürlich dann auch zu verifizieren. Und jetzt spätestens seit der Festnahme der RAF-Terroristin in aller Munde, Suche über KI-Bilder rückwärts suchen im Netz. Sowas versucht man dann natürlich auch anzuzapfen und zu schauen.
Es gibt einen wirklich konkreten Fall, wo ihr eine sehr konkrete Information bekommen habt. Ich weiß gar nicht, ob ihr den teilen könnt oder wollt, Michael?
Ich kann es im Wagen, glaube ich, teilen. Da geht es auch. Also es kam jemand mit sehr, sehr konkreten Hinweisen zu uns. Und das war auch, ja, wie soll ich sagen? Also das war heute... Ich kann es nicht, das ist immer noch spekuliert, aber heute würde ich tippen, da hat jemand versucht, uns gezielt sozusagen in eine Richtung zu schieben. Und diese Richtung ist dieselbe Richtung, die in dieser Brief von Mar Salek gepustet hat. Ne? Und auch weg von Russland. Ich habe vorhin die Berichterstattung jetzt in den US-Medien, ne? dass er in Dubai sei, dass er nicht in Russland sei. Es gibt da ja auch diese ominöse Firma in Großbritannien, die unter seinem Namen sogar, ne, da irgendwie, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber da ist in demselben Artikel heißt es, es gibt in Großbritannien auch diese Firma, die Jan Masalek tatsächlich auch, also diese Firma gibt es mit dem Namen Jan Masalek, ein Tscheche mit demselben Geburtsdatum wie unser Masalek, sage ich jetzt mal, eingetragen haben soll. Aber ob er das ist so, man muss das halt alles mit sehr viel Skepsis sich angucken. Und bei uns eben in diesem konkreten Fall war das, wir haben da super viel Zeit rein investiert, eben weil es so konkret kam, weil da jemand auch links und rechts von Wirecard uns Hinweise zu Themen gegeben hat, mit denen wir uns auseinandersetzen und da wirklich auch gut informiert war. Und
was auch von der Argumentation erstmal Hand und Fuß hatte. Das, was sie eben gesagt hat, wo du sagst, okay, in sich klingt das erstmal alles schlüssig.
Da gab es auch Dokumente und angebliche Nachweise. Am Ende war uns das alles zu dünn und wir haben keine Geschichte gemacht. Und ich glaube, es ist richtig, weil diese Person ist für uns jetzt komplett abgetaucht. Mhm. Ja. Ich weiß, dass die noch unterwegs ist, dass die noch Dinge macht. Also Nummer ist aktiv und solche Geschichten. Aber für uns antwortet auf keine Fragen mehr, hat sich nie wieder gemeldet. Und ich bin froh, dass wir diese Storys damals nicht sofort gemacht haben, weil ich glaube, das war halt gesteuert.
Das ist so eine Art Honey Trap für Investigativjournalisten tatsächlich. Ne? Wenn man sagt, ich habe hier Informationen und die sind vermeintlich so wichtig. Das heißt aber ja auch wirklich, dass... also wenn das jemand tatsächlich darauf angelegt hat, dann hat er das nicht in seiner Freizeit gemacht, sage ich jetzt mal. Dann hat er das nicht zwischen Tür und Angel, sondern da muss sich halt wirklich jemand intensiv auch mit unserer Arbeit und vor allen Dingen mit eurer Arbeit beschäftigt haben.
Ah, wobei, also das, die Vermutung liegt nahe, aber es gibt auch andere, ja, sogenannte Aficionados, die so stark unterwegs sind in Sachen Wirecard. Und da weiß man, die machen das in ihrer Freizeit, die sind dann besessen oder die haben, ja, warum auch immer, die das als Thema haben, selber vielleicht viel Geld verloren, ein großes Interesse dran, die wenden auch wahnsinnig viel Zeit auf, was man so rational teilweise gar nicht begründen kann, die dann auch jede Umdrehung eigentlich mitkriegen in der Presseberichterstattung und weit darüber hinaus.
Ja, natürlich, klar, am Ende kann man nicht ausschließen, dass es vielleicht hier auch jemand war, der uns einfach trollen wollte oder sich wichtig machen wollte. Vielleicht sprechen wir auch in ein paar Monaten und ich muss mich hier irgendwie entschuldigen, dass wir ja damals dann doch irgendwie was übersehen haben und uns die Mördergeschichte entgangen ist. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt sozusagen, im Fall Wirecard hat es das halt auf jeden Fall immer wieder auch gegeben. Ne? Also ich erinnere, haben wir auch mal drüber gesprochen, Schauspieler, die engagiert worden sind, um Wirtschaftsprüfern was vorzuspielen.
Oh ja, da erinnere ich mich dran, die Bankfilialen nachgestellt haben.
Ja,
und so.
Ja, also dass es sozusagen Leute gibt, die viel Geld in die Hand nehmen, um Leute dafür zu bezahlen.
Leute, die erfunden wurden, die es wahrscheinlich gar nicht gegeben hat, die nur im Mail-Kontakt aufgetaucht sind.
Ja, wir haben mal über diesen Indien-Deal gesprochen. Ich meine, da hat man ja da hat man nicht nur einen Namen erfunden, da hat man eine ganze Legende erfunden für eine Person, die da am Ende, also eine angebliche Person, ja, die Schlüsselperson in diesem
Rahul Sharma. Und wer das gerne nachlesen möchte, auch noch in unserem Deal zu EMIF, dem Indien-Deal.
Ja, gibt es auch eine Podcast-Folge zu. Wer es nicht lesen möchte, kann es natürlich auch gern hören. Ansonsten kann ich natürlich jedem nur empfehlen, auf handelsblatt.com zu gehen und die entsprechenden Geschichten, die stehen da alle, nachzulesen. Auch sehr gut und gut aufbereitet. Kleiner Exkurs zum Thema Desinformation, weil das wird zunehmend zum Problem. Und ihr habt schon gesagt, für euch war es schon immer ein Problem, gerade im Wirecard-Fall, vielleicht nochmal explizit mehr als bei anderen Fällen. Quick Win gibt es in dem Fall nicht, aber könnt ihr so 3-4 Hinweise geben, wie ihr vorgeht, so die ersten 1-2-3 Schritte und dann kommen dann wahrscheinlich noch 30 hinterher, um zu checken, ob das eine mögliche Desinformation ist oder nicht?
Ja, also ich meine, ganz oben steht erstmal die Ansage, wir schreiben nichts, über das wir uns nicht absolut sicher sind. Ne? Und wie kommen wir dahin? Es hängt so ein bisschen damit zusammen, was wir da vor uns haben. Also ich habe vorhin dieses Dossier von jemandem erwähnt, der Masterlek auf Thailand gefunden haben wollte. Da war es recht einfach, weil wir sozusagen, da gab es auch Fotos von der Person und ja, da gab es eine optische Ähnlichkeit, so wie es eine optische Ähnlichkeit bei diesem Priester in Russland gibt. Ich glaube, da kann man drüber diskutieren, aber ich meine, René hat auch wenig Haare.
Ich wollte gerade sagen, in dem Fall, es tut mir leid, ich wollte da, glaube ich, gleich später noch drauf kommen, aber wir kommen gleich wieder zurück, weil das Thema Desinformation und Umgang nicht so wichtig ist. Aber der René wurde auch mal für Jan Masalek gehalten. Komm, das musst du erzählen, René.
Ich bin mal, gehalten weiß ich nicht, ich bin mal angeschrieben worden, das war in einer recht frühen Berichterstattung nach der Pleite. Und da wurde halt hinterfragt oder gesagt, na, wenn man nach Masalek googelt und Vive, dann würde ich doch bei der Bildersuche direkt ganz oben kommen. Und er hätte sich gedacht, Mensch, ist der Masalek aber dick geworden. Und ja, das war es im Wesentlichen auch schon.
Und ich möchte einfach nochmal ganz kurz sagen, ne, so für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die den René jetzt nicht sehen, das ist eine unzutreffende Beobachtung.
Oder, wer weiß, vielleicht ist Jan Masalek auch so dreist.
Jan Masalek, immer dreister. Jetzt gibt er sich auch noch als Handelsblatt-Investigativredakteur aus.
Ja, so sieht's genau aus.
Aber da zurück sozusagen nach Thailand. Ja, man kann über optische Ähnlichkeit streiten, aber es war jetzt auch nicht völlig von der Hand zu weisen. Und ich habe gesagt, wir gucken uns erstmal alles an. Es gibt keine Informanten, die wir einfach wieder sozusagen zur Tür rausschicken. Und haben das da auch in dem Fall getan. Da war es einfach, weil wir dann zum Beispiel mit einer Fotorückwärtssuche herausgefunden haben, dieser Typ, der war auch... der war nicht nur an diesem Tag in der Bar, wo der Mann ihn entdeckt hat, nach der Flucht von Jan Masalek, sondern der war auch vor der Flucht da und der war auch da an Tagen, wo Jan Masalek nachweislich woanders war. Also da war es ziemlich easy. Und diese Geschichte, was ich gerade angedeutet habe, da haben wir viel Zeit rein investiert, weil es da ja auch sozusagen mit von der anderen Seite mit mehr Aufwand, ne? Da gab es Unterlagen und so. Und ich meine, du machst Fact-Checking, du versuchst halt jede Aussage irgendwie zu überprüfen, sei es jetzt durch Gespräche mit anderen Leuten, durch Dokumente, wo es irgendwie möglicherweise Querverweise gibt, die das bestätigen könnten, was auch hier steht. Und am Ende war uns das da halt einfach zu dünn. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir da jetzt nichts zu, solange uns diese Person nicht auch doch noch mehr vielleicht dazu liefern kann.
Ich meine, das ist natürlich immer hilfreich, wenn man Dokumente hat, aber auch die muss man natürlich dann checken. Wir haben über Desinformation gesprochen, ob die nicht gefaked sind, was sonst vielleicht in anderen Fällen, woran man nicht sofort denkt oder sich relativ sicher sein kann, aber es trotzdem überprüfen muss. Da hast du hier natürlich nochmal eine ganz andere Wachsamkeit und noch schwerer ist es, wenn es eben, ja, Berichterstattung einzelner Personen sind, die was erzählen, was du vielleicht so gar nicht nachprüfen kannst. Und dann gibt's vielleicht noch eine zweite Person, die dann möglicherweise auch desinformieren will und die erzählt dann ungefähr das Gleiche. Dann wird's schon schwieriger.
Mhm. Und nochmal zurück zu Masalek jetzt. Ne? Eine ganz wichtige Frage, die wir jetzt der Vollständigkeit halber auch einfach mal sozusagen in den Raum stellen müssen. Wir haben auch damals, als wir diese Sonderfolge zu dem Brief gemacht haben, natürlich schwebt über allem auch die Frage, wie sicher sind sich eigentlich alle, dass das von Jan Marsalek kommt? Ja, wir haben den Anwalt, seinen deutschen Anwalt, der damals diesen Brief dann empfangen hat und sozusagen vorgetragen hat. Den haben wir gefragt. Er fand das nicht so gut, glaube ich, diese Frage. Ja, er hatte nach dem Motto, wie können Sie das, natürlich bin ich mir sicher und so, aber wie er sich jetzt sicher sein kann, er wird ihn wahrscheinlich nicht persönlich getroffen haben an der Tankstelle, würde ich jetzt mal tippen. Ne? Und wenn da jetzt eine Mail über ein gesondertes Konto läuft oder so, kann man sich nicht sicher sein. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die, und deshalb wird das so interessant, wenn dieser Prozess im Herbst losgeht in Großbritannien, das Gleiche gilt auch für die Ermittler, weil soweit ich es bisher sehe, beziehen die sich auch, also die wollen viel haben und scheinen sich sehr sicher, aber ich glaube, deren Sicherheit speist sich auch aus irgendwelchen Chatnachrichten von einem Jan Marsalek.
Da haben wir ja gelernt, bei der Legende von Rahul Sharma, den hat es offensichtlich nie gegeben. Und nochmal ganz kurz zurück eben zu dem Anwalt, der hat dann auch vor Gericht gesagt, deswegen kann man das noch hier transportieren, naja, ich bin in Kontakt mit meinem Mandanten und ich muss meinen Mandanten mal fragen, ob wir den Brief hier vorlesen können. Bräuchte man theoretisch gar nicht, weil wir haben veröffentlicht inzwischen. Aber das, was Michael gesagt hat, er wird ihn nicht an der Tankstelle treffen. Und wir wissen, was mit KI alles möglich ist. Ne? Wir haben, wenn es kurze Video-Chats sind, kann man auch das faken. Ich würde mal davon ausgehen, der Anwalt ist auch lange genug im Geschäft, dass er schon sicherstellt oder sehr sicher sein kann, dass
genau, das
Marsalek ist.
Genau, das ist kein Vorwurf an den Anwalt, aber es ist einfach nur die Sache, dass man halt eben sehr, sehr,
genau.
Und in dem Fall sehr vorsichtig sein muss, was da tatsächlich stimmt und was nicht.
Und das gilt eben dann auch für diesen Prozess. Deswegen gucken wir da auch so wahnsinnig gespannt hin, was passiert denn da ab Herbst.
Was könnte
in London
denn passieren?
Also geht um, auch da ist, glaube ich, in dem Fall hier immer alles offen. Es gibt da 80.000 Chatnachrichten, Zeugenaussagen von Leuten, die entführt werden sollten. Alles, was schon angeklungen ist, Finanzströme und. Also das ist so ein bisschen für uns noch eine Blackbox, aber wir würden jetzt mal davon ausgehen, wenn es da diese Anklage gibt, dass die Ermittler da schon hieb- und stichfestes in der Hand haben, um die Leute anzuklagen und den Prozess zu machen, dass sie sich da recht sicher sind. Aber wahnsinnig interessant ist, was es eben für uns nochmal an neue Anknüpfungspunkte bringen wird.
Wir warten natürlich auch sozusagen jetzt nicht einfach nur auf diesen Prozess, sondern versuchen auch vorher noch selber noch Sachen herauszufinden. Aber ich glaube, das wird schon ein toller Moment, wenn die anfangen, aus diesen 80.000 Chatnachrichten vorzulesen oder von Finanzströmen, wo denn über welche Ecken denn das Geld jetzt genau geflossen sein soll. Und auch dann eben wir haben vorhin einmal die Frage gestellt, eine Antwort auf die Frage zu bekommen, wer ist da noch ins Visier geraten?
Welcher NATO-Standort war das? Und also es gibt unfassbar viele Punkte. Wie gesagt, wir recherchieren natürlich bis dahin weiter und versuchen es auch vorher rauszukriegen, aber das wird auf jeden Fall verdammt spannend.
Auf jeden Fall, und es wäre auch schade, wenn es langweilig werden würde. Also es wird bei uns eh nicht, aber wir werden Sie natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, auf dem Laufenden halten. Auch natürlich zu, in Anführungsstrichen, unserem laufenden Strafprozess in München, denn auch da steuern wir auf einen weiteren Höhepunkt zu. Erzählt mal, was da jetzt los ist.
Ja, ob das direkt so ein Höhepunkt ist, das weiß man noch nicht, aber auf jeden Fall ist es eine wahnsinnige, spannende Gemengelage. Wir haben ja jetzt, der Prozess läuft seit mehr als einem Jahr. Oliver Bellenhaus ist aus der Untersuchungshaft freigekommen gegen Auflagen. Also
an der Stelle auch nochmal, Herr Bellenhaus, wenn Sie uns zuhören, Interviewanfragen nehmen wir natürlich jederzeit gerne an.
Ja, also wie gesagt, der ist so wirklich richtig frei, mit dem Personenschutz auf der anderen Seite auch wieder nicht. Und er muss eben auch Auflagen erfüllen, denn dieser Haftbefehl, der ist nur außer Vollzug gesetzt worden. Also Herr Bellenhaus hat sämtliche Ausweisdokumente hinterlegt, muss ich regelmäßig melden bei den Behörden. Auch da können wir mal reinhören, was das Gericht dazu nämlich geschrieben hat, als Herr Bellenhaus aus der Urhaft entlassen wurde.
Die Kammer hat dem Angeklagten unter anderem auferlegt, eine Meldebestätigung über einen Wohnsitz binnen einer Woche einzureichen und allen gerichtlichen Vorladungen Folge zu leisten. Der Angeklagte hat sämtliche Ausweisdokumente bei der Staatsanwaltschaft zu hinterlegen und seiner Pflichtverteidigerin eine Ladungs- und Zustellungsvollmacht zu erteilen. Darüber hinaus wird ihm untersagt, Kontakt zu den Mitangeklagten und zu, in Klammern, potenziellen Zeugen aufzunehmen.
Ja, und wir können auch nochmal darüber sprechen, was das Gericht denn dazu bewogen hat, ihn jetzt freizulassen. Denn ganz so einfach ist es nicht. Also technisch vielleicht schon. Die Anwälte haben einen Antrag auf Haftprüfung gestellt. Dann wurde geprüft und dann wurde er freigelassen. Aber das hat Herr Braun auch schon ein paar Mal gemacht. Und Herr Braun wurde nicht aus der U-Haft entlassen. Und auch da können wir nochmal reinhören, was das Gericht denn gesagt hat, warum man ihn aus der Haft entlassen hat und sich dafür entschieden hat.
Wir sind zu der Auffassung gekommen, dass die angeordneten Auflagen ausreichen, um die nach wie vor bestehende Verdunklungs- und Fluchtgefahr so weit zu vermindern, dass der Angeklagte auf freien Fuß gesetzt werden kann.
Also kurz zusammengefasst, er ist geständig, er sitzt schon seit mehreren Jahren oder saß seit mehreren Jahren in Untersuchungshaft und bemüht sich, den Schaden wieder gut zu machen und trägt zur Aufklärung in dem Prozess bei. Und deswegen hat man gesagt, das ist jetzt machbar nach dieser Zeit.
Mhm. War denn damit zu rechnen?
Ach ja, ehrlich gesagt schon so ein bisschen. Ne? Wir haben es ja gehört, Bellenhaus sitzt jetzt seit mehr als dreieinhalb Jahren oder saß seit mehr als dreieinhalb Jahren in Untersuchungshaft. Und wenn man davon ausgeht, dass er als Kronzeuge in so einem Verfahren dann wahrscheinlich auch einen ordentlichen Strafnachlass bekommt, die Maximalstrafe sind 15 Jahre, aber damit rechnet ehrlich gesagt in seinem Falle keiner, dann bewegt sich das irgendwo ja im mittleren bis höheren einstelligen Bereich. Und ja, vorausgesetzt, das Gericht glaubt ihm. Und das Gericht scheint ihm zu glauben. Also von daher war das schon ein Fingerzeig. Ne? Und wie gesagt, dreieinhalb Jahre hat er abgesessen. Und wenn es dann als Beispiel 7 oder 8 Jahre werden sollten als Strafe und man als Ersttäter nach 2/3 der Strafe für gewöhnlich wieder rauskommt, dann wäre das, was er noch abzusitzen hat, wenn er denn verurteilt wird, und daran besteht kein Zweifel, nicht mehr so viel, auf jeden Fall weniger als das, was er bis jetzt schon abgesessen hat. Aber deshalb ist auch diese Entscheidung, die ist schon ein deutlicher Fingerzeig. Es gab auch vorher schon welche vom Gericht, aber das ist jetzt schon nochmal eine andere Wegmarke.
Mhm. Erzähl mal welche, Michael.
Naja, also wir haben ja sozusagen 3 Angeklagte. Ne? Und die Dynamik ist jetzt so, wir haben Bellenhaus und Braun, die sich eigentlich wirklich gegenüber sitzen. Die behaupten einfach, die sind einfach, also was die sagen, ist nicht, kann man nicht miteinander vereinbaren. Das heißt, wenn der Richter jetzt signalisiert, der Kronzeuge hat hier ein Geständnis abgelegt und ich glaube dem das auch und du darfst raus, aber der Braun, der darf nicht raus. Da sehe ich noch Verdunklungsgefahr und so weiter und so fort, Fluchtgefahr. Dann strahlt das eigentlich mit jeder, also diese Entscheidung mit jeder Silbe aus, dass das für Braun gar nicht gut läuft, gerade dieser Prozess. Und
es kam ja auch direkt danach ein Befangenheitsantrag gegen das Gericht von Seiten Braun,
der auch abgelehnt wurde.
Ich wollte gerade sagen, es war auch nicht der erste Befangenheitsantrag, oder?
Doch, es war der erste Befangenheitsantrag.
Okay. Vielleicht nicht der letzte.
Vielleicht nicht der letzte.
Aber interessant sozusagen, diese Dynamik ist jetzt natürlich der dritte Angeklagte, der ja oft sozusagen ein bisschen außen vor ist, weil alle sich immer darauf konzentrieren, auf Braun und Bellenhaus und wie die gegeneinander krachen. Es gibt ja noch einen dritten, den von Erfer, den ehemaligen Chefbuchhalter von Wirecard, der natürlich...
Wir hatten ihn in der Anmoderation schon angeteasert.
Genau. Der natürlich als Chefbuchhalter in dem Bilanzskandal eine herausragende Rolle spielt und deshalb jetzt auch da sitzt, wo er sitzt, nämlich auf der Anklagebank. Und der hat zu Beginn, das ist so ein bisschen, was sozusagen seine Strategie angeht, so ein bisschen Fähnchen, es hat sich so ein bisschen gedreht. Er hat am Anfang, glaube ich, so ein bisschen Dinge auch zugegeben, dann ist er wieder zurückgerudert. Und dann haben seine Verteidiger aber nochmal die Strategie gewechselt und plötzlich wollten sie jetzt die Schuldfähigkeit von Erfa wegen einer angeblichen psychischen Erkrankung in Frage stellen. Das hat schon damals für viele hochgezogenen Augenbrauen gesorgt, ja, und ist jetzt unseren Informationen zufolge auch nicht sozusagen, hat das den Erfolg gebracht, den man sich da damals erhofft hat?
Ich glaube, das kann man auch so relativ sicher so sagen. Also es gab auch Gutachten, die das bestätigt haben. Und im Gericht sitzen jetzt eben auch unabhängige Gutachter, die ihn seit Prozessbeginn beobachten. Und was man sicher sagen kann, wenn die bis jetzt zu der Meinung gekommen wäre, dass er eben psychisch so belastet ist oder dass man sagen kann, hier, du bist deshalb nicht schuldfähig, dann wäre das schon durchgedrungen. Also von daher, diese Strategie, die scheint nicht zu verfangen. Und man muss natürlich auch sehen, noch ganz kurz, mit all dem, was sich jetzt entwickelt in Sachen Braun. Also er sieht ja auch, Bellenhaus ist draußen. Letztens war ein Zeuge da aus Asien. Also wenn es dieses Drittpartnergeschäft gab, der hätte es eigentlich wissen müssen. Und ganz kurz zusammengefasst, der wusste auch von nichts.
Drittpartnergeschäft an der Stelle, sorry, müssen wir nochmal, sollten Sie gerade erst in das Wirecard-Business neu eingestiegen sein, als Hörer oder Hörerin, da muss man einfach sagen, das Drittpartnergeschäft ist genau das, worum es sich dreht im Prozess, hat es das gegeben oder nicht. Das ist das sogenannte Drittpartnergeschäft, ist das, was Wirecard damals groß gemacht hat. Da wurden Milliardenumsätze, auch Gewinne verbucht, die wurden dann aber von den Wirtschaftsprüfern nicht mehr gefunden irgendwann, weswegen Wirecard in der Insolvenz gerutscht ist. Markus Braun behauptet nach wie vor, es würde es geben. Bellenhaus sagt, nein, es war gefaked. So, ich hoffe, ich habe das in aller Kürze richtig wiedergegeben. So, sorry, René, weiter.
Absolut. Und dann ganz kurz, bevor wir dann wieder von Erfurt zurückkommen, da war eben ein Zeuge da, der eben eine dieser Firmen kontrolliert hat, zumindest auf dem Papier. Und es also wissen müsste, ob da Geschäft war, und von der Firma Senyo. Er hat dann vor Gericht, also kam aus Asien angereist und hat auch gesagt, was Senyo bedeutet. Das heißt nämlich Schlachtfeld. Und jetzt rate mal, wer sich den Namen des Unternehmens ausgedacht haben soll.
Oh, ich habe eine Vermutung.
Ja?
Könnte das jemand mit dem Namen Masale gewinnen?
100 Punkte. Oh, ja, gut. Und er hat gesagt, naja, es gab gar nicht die technischen Voraussetzungen bei dieser Firma. Kurzum, wenn es Geschäft gegeben hätte, wir hätten es eigentlich wissen müssen. So. Und das war natürlich auch wieder nicht in Richtung Braun und dagegen. Und das Gericht hat in einer Entscheidung, wo es den Antrag auf Haftentlassung von Braun abgelehnt hat, auch gesagt, naja, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass Braun diese Taten begangen hat, und ihm droht eben noch eine hohe Reststrafe, selbst wenn man berücksichtigt, dass er schon seit mehr als 3 Jahren sitzt. So, und jetzt wieder zu von Erfa.
Genau,
das sieht von Erfa natürlich. Also mit dem psychischen Gutachten, das scheint irgendwie nichts zu werden. Oder mit der Schuldfähigkeit, dass die nicht gegeben ist. Jetzt sieht er das. Bellenhaus ist draußen und der Prozess geht voran.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Lass uns auch einmal ganz kurz diesen Menschen beschreiben. Der hat schon einen sehr langen Namen. Stefan Egilmar Hartmann, Freiherr von Erfa, geboren 1974 in Kenia.
Ja, also von Erfa, der entstammt, also warum Kenia, ja, und warum dieser irre Name, der entstammt halt einem alten Adelsgeschlecht aus Thüringen. Und wenn wir mit ehemaligen Wirecard-Mitarbeitern gesprochen haben in der Vergangenheit, Leuten, die mit ihm zusammengearbeitet haben, die haben eigentlich ihn übereinstimmend beschrieben, nämlich als ziemlich ruppigen Choleriker, der regelmäßig Mitarbeiter angeschrien hat, und auch ab und zu sollen da auch mal Gegenstände durchs Büro geflogen sein.
Mhm. Von Erfa hat ja schon was eingeräumt gehabt in diesem Fall. Was genau?
Er hat schon eingeräumt, Dokumente gefälscht zu haben, beziehungsweise nachträglich datiert zu haben, hat aber gesagt, er ist eigentlich davon ausgegangen, dass die Dokumente echt waren, und hat deshalb ein Datum nachträglich hinzugefügt, sei aber davon ausgegangen, dass hinter den Dokumenten, das, was dahinter steht, dass das echt ist.
Ja, der hat gesagt, das ist ein Einzelfall. Ne? Ich glaube, bei diesem konkrete Dokument, ich glaube, das war auch schwer sozusagen, da das Gegenteil irgendwie zu behaupten. Aber er hat dann eben das als Einzelfall bezeichnet und hat bisher sich sozusagen noch nicht dazu eingelassen, dass er irgendwie noch darüber hinaus auch Dinge getan haben soll. Nun ist es aber so, natürlich, du willst ja das Beste da rausholen. So, du bist ja jetzt angeklagt, du willst das Beste jetzt da rausholen. Jemand anderes hat den Schritt gemacht, ist Kronzeuge geworden, hat irgendwie ausgepackt, Geständnis und so, kriegt jetzt sozusagen dann dementsprechend vermutlich auch den größten Bonus. Von Erfas Verteidigung hat sich für eine andere Strategie entschieden, da ist die wichtigste Säule jetzt aber offenbar weggebrochen. Also, jetzt ist die große Frage, was macht der? Was macht dieser dritte Mann, der eigentlich so ein bisschen zwischen diesen Polen steht oder versucht hat, sich zwischen diesen Polen zu positionieren?
Mhm. Der Prozess läuft also ja jetzt seit einem Jahr und 3 Monaten.
Mhm. Und ist noch deutlich, also wird noch ein bisschen dauern.
Mindestens bis Jahresende sind Termine angesetzt. Das heißt aber auch nicht, dass am Jahresende das Urteil dann fallen soll. Und man weiß natürlich, jetzt rein von der Theorie, wenn ich gestehe, dann bin ich immer besser unterwegs, wenn ich das frühzeitig mache, als auf der letzten Rille. Und was feststeht, ist, dass er Aussagen will und wird. Das ist jetzt angekündigt, das wurde schon vor längerer Zeit mal angekündigt von den Anwälten. Und jetzt wird es konkreter, also das soll noch im ersten Halbjahr geschehen, also sprich bis spätestens Juni. Was er dann aussagen wird und will, das wissen wir an dieser Stelle nicht.
Das ist natürlich genau die Frage, weil er hat natürlich die Option, alles zu sagen oder wenig zu sagen. Und jetzt, und das hatten wir auch am Anfang angeteasert, ich finde, wenn wir über seine Optionen sprechen und über das, was Bellenhaus gerade passiert, ist ja eine Frage, und wir können sie natürlich nicht beantworten, ist, hat von Erfa Angst?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir können sie nicht beantworten.
Da sind wir, also ja, ich glaube, man muss sagen, wir sind jetzt so sehr tief im Spekulativen. Ne? Wir haben es vorhin gesagt, wir kennen nicht die 80.000 Chatnachrichten. Natürlich muss die Frage, schwingt die mit? Wer war da noch? Wer stand da noch im Visier? Wenn Bellenhaus da stand, ist es nicht ausgeschlossen, dass andere auch noch in diesem Visier stehen oder da auch reingeraten können, wenn sie sich auf bestimmte Art und Weise verhalten. Aber ob das jetzt bei ihm eine Rolle spielt, keine Ahnung. Was er sicherlich mitbekommt, ist die Berichterstattung. Ja, und er bekommt aber sicherlich auch mit, sozusagen mit Blick auf den Prozess in München, dass die Seite von Braun jetzt irgendwie, Stand jetzt, nicht die vielversprechendste zu sein scheint, um sich auf diese Seite zu schlagen.
Vielleicht spielt das eine Rolle, das wissen wir auch nicht. Also er hat eine Verteidigerin, eine Hauptverteidigerin, Sabine Stetter. Und in seinem Beraterkreis ist eben auch sein Bruder. Er ist auch Anwalt und vielleicht ist das auch nochmal was anderes, wenn jemand eben aus der Familie da drin sitzt, der dann natürlich noch ein gesteigertes Interesse daran hat, dass eine möglichst positive Entscheidung für den Bruder dabei rumkommt. Mhm. Und wir wissen auch nicht, ob der jetzt mehr macht in dem Verfahren. Die Hauptverteidigerin war auf jeden Fall in den letzten Monaten häufiger mal nicht da. Da wissen wir aber auch nicht, was das zu bedeuten hat. Aber wenn wir jetzt nochmal auf diese Aussage, die da kommen wird, schauen. Er wird ja dann was sagen. Er kann natürlich das erzählen, was auch Herr Braun erzählt. Dann müsste er aber nochmal zusätzliche oder Belege anschaffen, weil diese Strategie, die verfängt ja bis jetzt nicht. Und da müsste halt nochmal mehr kommen. So, und wenn das eben nicht kommt, dann bleiben eigentlich nicht mehr viele andere Möglichkeiten übrig. Dann würde das wahrscheinlich in Richtung eines Geständnisses, eines Teilgeständnisses gehen. Wie gesagt, alles im spekulativen Raum. Aber wenn, dann ist es sicher jetzt besser als später. Und vorab soll es, so ist es jedenfalls anberaumt, noch ein sogenanntes Rechtsgespräch geben zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung.
Erklär mal bitte genau Rechtsgespräch.
Ja, da lotet man verschiedene Möglichkeiten aus.
Hinter verschlossenen Türen.
Hinter verschlossenen Türen. Und darüber wird aber danach informiert. Also man kann, das kann die Verteidigung beantragen, das kann das Gericht beantragen. Und hier ist es sogar, glaube ich, vom Gericht in den Raum gestellt worden. Und die Verteidigung von Erfa hat sich da offen gezeigt. Man kann einfach darüber sprechen, wie sieht das Gericht die bisherige Sach- und Rechtslage, also sehr nüchtern. Aber man kann auch sagen, okay, was könnte denn rauskommen, wenn ich gestehe? Also da gibt es diverse Optionen. Aber es wird eben, auch wenn es hinter verschlossenen Türen stattfindet, zeitnah dann die Öffentlichkeit im Prozess darüber informiert. Und das soll jetzt auch irgendwann stattfinden.
Über das Ergebnis, aber natürlich wahrscheinlich nicht über den Inhalt.
Genau, das Ergebnis, genau.
Ja, dann sind wir sehr gespannt. Da würde man natürlich sehr gerne Mäuschen spielen in diesem Raum. Aber genau das wollen Sie natürlich nicht. Wir sind gespannt, wann von Erfa was sagt. Du hattest es schon gesagt, Frühjahr, bald ist Ostern. Diese Folge wurde am 6. März aufgenommen oder nehmen wir gerade am 6. März auf. Sie wird am folgenden Sonntag ausgestrahlt sein. Wir sind gespannt, ob wir vielleicht vorher noch was hören. Ansonsten werden wir natürlich zeitnah jederzeit danach darüber berichten. Welche Frage hättet ihr gerne in den kommenden Monaten am ehesten in diesem ganzen Jan Masalek-Bellenhaus von Erfa-Komplex beantwortet?
Naja, ich bin natürlich wahnsinnig interessiert, wen er da noch ins Visier genommen hat. Ja, wenn es, Klammer auf, wenn das denn wirklich ist. Ne? Das wird sich dann ja zeigen, aber ich glaube, das wird wahnsinnig spannend. Auch nochmal Details, wie nah er jetzt wirklich am Kreml dran ist. Wir wissen halt, also im Ende wissen wir sozusagen über das, worum es da gehen wird, wissen wir ja, stand jetzt ja noch gar nicht so viel. Ne? Es heißt immer, der soll Aufträge erteilt haben. Aber war das jetzt wirklich so die Kette, dass jemand in Moskau gesagt hat, hey Jan, aktivier mal bitte deine Bulgaren in Großbritannien, die für Russland spionieren und nimm da irgendwie unsere Feinde in Visier? Oder hat er da vielleicht auch auf eigene Faust gehandelt? Also, und war er wirklich... Er hatte Kontakte zu Geheimdiensten, zum russischen Geheimdienst, ja, aber er hatte auch Kontakte zu anderen Geheimdiensten. Auch da, ne, das ist immer so eine Frage auch, die, ist Jan Masalek jetzt wirklich Russenspiel, also rein auf dem Russenticket, jetzt mal salopp gesagt, unterwegs gewesen? Oder was ist mit dem österreichischen Geheimdienst? Mhm. Was ist wirklich dran an der Version, die der deutsche Geheimdienst erzählt, der BND, dass sie ihn gar nicht auf dem Schirm haben? Stimmt das? Mhm. Was ist mit anderen Personen, die dieser Wirecard-Sage aufgetreten sind, die zum Beispiel dem CIA nahestehen? Oder auch israelischem Geheimdienst. Auch die gibt es. Auch die sind aufgetaucht in, ich weiß nicht, ob wir über alle gesprochen haben hier in diesem Podcast, ja. Aber der Fokus liegt halt sehr auf Russland, auch zu Recht, aus guten Gründen, ja. Aber das würde mich mal interessieren, was er dazu sagt. Ob das wirklich die Version, die wir uns jetzt alle sozusagen zusammengepuzzelt haben, ob er das wirklich so bestätigen würde oder ob er uns was anderes erzählen würde.
Das waren jetzt schon sehr viele Details und mich interessieren natürlich auch die Details rund um Jan Masalek am meisten. Da muss man ganz ehrlich sein. Über allem schwebt natürlich die Frage eben, wo ist er? Und wie lebt er heute wirklich? Ist er an einem Ort? Wechselt er ständig und schafft es sogar, hin und her zu reisen zwischen verschiedenen Ländern? Denkbar ist alles und dann aber tatsächlich auch, auf welchen Tickets war oder ist er tatsächlich unterwegs und
ist er vielleicht doch tatsächlich Priester geworden?
Oder ist er Priester geworden?
In einer kleinen orthodoxen Kirche.
Und diese Details, was dann vielleicht in dem Prozess auch rauskommt, was unternimmt er alles, um diesen Ring zu steuern? Da ist es ein bisschen vage, ob man das alles so erfahren wird. Aber ansonsten, abseits davon, bin ich auch sehr gespannt auf das, was Herr von Erfa erzählen wird.
Mhm. Also Masalek hat ja in seinem Brief auch geschrieben, er verfolgt die Berichterstattung. Also vielleicht hört er das jetzt ja gerade.
Ja.
Mhm. Herr Masalek, crime@handelsblatt.com.
Wir haben ihn ja auch schon angeschrieben.
Ihr habt Jan Masalek angeschrieben?
Ja.
Ach, an die Telefonnummer, die der vermeintliche Kontakt euch...
Das haben wir natürlich auch probiert, aber es gibt auch ein E-Mail-Konto, das sozusagen sein deutscher Anwalt damals für ihn angelegt hat.
Stimmt, auch darüber hatten wir schon mal gesprochen.
Genau, darüber haben wir schon mal gesprochen. Da liegt es nahe, dass möglicherweise deren Kommunikation auch zum Teil darüber ablaufen könnte. Deshalb haben wir da auch schon mehrere Mails hingeschickt. Bisher hat er nicht geantwortet.
Ansonsten... Wie gesagt, ich kann es nur noch mal betonen, crime@handelsblatt.com. Das gilt aber natürlich nicht nur für Sie, lieber Herr Masalek. Das gilt natürlich auch für alle anderen, die uns jetzt zuhören und uns Feedback geben möchten zu dieser und natürlich auch zu allen anderen Folgen. Hinweise immer gerne. Wir sind sehr gespannt. Ansonsten kann ich an der Stelle auch noch mal sagen, folgen Sie uns gerne auf Instagram. Handelsblatt Crime finden Sie uns relativ leicht. Da teasen wir auch immer die neuen Folgen an, wenn Sie wissen wollen, worum es denn dann in dieser Folge geht. So, in dieser Folge ging es um Jan Masalek und um Herrn Bellenhaus und darum, wie es in dem Wirecard-Prozess weitergeht. Ich werde euch ganz sicher bald wiedersehen, lieber René, lieber Michael. Und an der Stelle erstmal ganz herzlichen Dank.
Danke dir.
Danke auch.
Auch ganz herzlichen Dank an Christian Heinemann für die Produktion dieser und vieler anderer wunderschöner Crime-Folgen. Und natürlich bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Und wir hören uns ganz bald wieder.